Ja, am heutigen Tag wollen wir über ein Leben mit Perspektive auf Ewigkeit wagen. Sophia hat es uns vorgemacht, dass wir leben in dem Blick der Ewigkeit. Und vorgestern bei der Beerdigung, da haben wir ja noch das Wort hoffentlich im Blick, was Sophia sich gewünscht hat, was über ihr Leben gestellt ist. Das Wort von Jesus zu der Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus, die Auferstehung und das Leben. Und bei der Beerdigung habe ich ja meine Ansprache über das Bekehrungserlebnis von der Sophia geredet, vor 66 Jahren, und sagte da: Seit diesem Zeitpunkt ist sie mit der Auferstehung und dem Leben verbunden. Ihr ewiges Leben hat da begonnen und bewährte sich seitdem in Freud und Leid. Starke Sache. Ich kannte die Sophia ja erst seit der Zeit, wo sie kaum mehr in die Gottesdienste kommen konnte, und habe sie zu Hause regelmäßig besucht. Und Sophia hat sich bei jedem meiner Besuche auf die Herrlichkeit gefreut. Sie wünschte sich, doch bald bei Jesus zu sein, mehr oder weniger. Das hängt natürlich auch immer von der Tagesform ab, was ja bei alten Leuten mal besser und mal schlechter ist. Aber die Grundstimmung von Sophia war: Ihr Eingang in den Himmel ist das Highlight, auf das sie sich freut. Ist das vielleicht deswegen, weil das so am Alter liegt? Je älter, desto freudigere Erwartung auf den Himmel. Ihr armen jungen Leute da hinten. Vielleicht stimmt es ja auch nicht und es ist altersunabhängig. Bei mir ist es allerdings doch so, dass im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte diese Erwartung auf diese neue Wirklichkeit immer größer und schöner wird. Aber egal, ob das jetzt am Alter liegt oder nicht, bei der Sophia merke ich, es gibt einen besonderen Grund auf jeden Fall, weswegen wir uns auf den Himmel freuen. Die Sophia schwärmte von Jesus. Sie konnte bei meinen Besuchen ununterbrochen schwelgen in den Heilstaten von ihrem Heiland. Und wenn sie besuchte, taten wir das dann schön gemeinsam. Wir sammelten dann alles, was Jesus für uns gemacht hat. Wir malten uns aus, wie toll das ist, wenn wir dann ihm Auge in Auge gegenüberstehen. Das ist einfach großartig. Jesus sagt ja mal: Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Also, was ihr besonders wertvoll findet, darauf seid ihr ganz und gar eingestellt, seid ihr ganz und gar ausgerichtet. Das ist ja einleuchtend, oder? Wovon seid ihr begeistert? Worüber könnt ihr leicht reden, selbst wenn ihr sonst eher maulfaul seid? Bei welchem Thema seid ihr hellwach? Hängt es irgendwie mit Jesus zusammen? Mit seiner Schönheit, seiner Größe, seiner Liebe? Jesus ist der auferstandene Herr. Er ist die Auferstehung und das Leben persönlich. Die Sophia war nicht perfekt, hat ihre Mitmenschen nicht immer beglückt, aber sie gehörte Jesus, so wie sie war. Sie führte ihr Leben mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Und heute soll die Gelegenheit mal sein, an dem Ewigkeitssonntag, wie können wir diese Perspektive noch mehr einnehmen? Diesen Blick häufiger riskieren, zu Jesus, der uns ja schon voraus ist, auferstanden, er sitzt zur Rechten des Vaters und von dort wird er kommen, zu richten alle, die leben und gestorben sind. Und der will uns bei sich haben. Wie können wir diese Perspektive noch mehr integrieren in unseren Alltag? Ich will einen Abschnitt aus dem Neuen Testament lesen, der soll uns anregen. Aus 1. Korinther 15, dem Kapitel im Neuen Testament, das ganz ausführlich über die Auferstehung handelt. Die Verse 12 bis und die folgenden. Paulus schreibt da den Korinthern: Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. In diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann ja nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Und wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos. Und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, sie wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Paulus geht hier in diesem Abschnitt auf Glaubenszweifel ein, ob es nun wirklich eine Auferstehung gibt oder nicht, ob es wirklich echt möglich ist. Und in den Versen davor, im 1. Korinther 15, beweist er in historischer Art und Weise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Also es gibt diesen historischen Beweis, den Paulus hier führt, könnt ihr nachlesen in den ersten Versen von diesem Kapitel. Und nur deswegen, weil Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist, bewiesenerweise, können auch wir normalen Menschen auferstehen. Unsere Hoffnung auf Ewigkeit hängt also ganz stark mit der Überzeugung zusammen, ob Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Paulus beschreibt die Konsequenzen, wenn Christi Auferstehung nur ein frommes Märchen wäre. Er sagt, wenn Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Es ist ja so, ohne Auferstehung Jesu würde ja sein Kreuzestod, die Todesursache sozusagen, nicht die Bedeutung haben, den Wert haben, dass wir ein für alle Mal von unseren Sünden befreit werden. Dann wäre er gestorben wie alle anderen Leute auch, gute und schlechte. Und wenn der Tod Christi nicht unsere Sünden bezahlen würde, dann müssten wir schauen, wie wir bei Gott mit unserer Schuld klarkommen. Und wenn wir dann irgendwie was Nettes, Frommes über Jesus denken, dann sagt die Bibel, vergiss es, das ist ziemlich sinnfrei. Und der Paulus argumentiert ja hier weiter, die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, die also dann sowas glauben würden, die wären alle verloren. Und das liegt daran, weil niemand sich selbst vor Gott rechtfertigen kann. Viele versuchen das zwar, indem sie sagen, naja, ich habe ja nun wirklich mehr Gutes als Schlechtes gemacht. Aber diese Rechnung geht ja nicht auf. Der Eingang in den Himmel wird ja nicht wegen unserer vielen, vielen guten Taten uns gegeben, sondern wenn schlechte Taten, Schuld und Sünde uns davon hindern. Und deswegen hat das eine harte Konsequenz, wenn wir sinnfrei an Jesus glauben würden und wenn Jesus nicht unsere Schuld vergeben würde. Wir würden alle in der Hölle landen. Ohne diesen knackigen Glauben an Jesus, der auferstanden ist, finden sich die, die da Nein sagen, in der Hölle wieder. Verloren statt erlöst. Mit Schuld behaftet statt von Schuld befreit. Und dann schließt der Paulus hier diese Argumentation so: Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, also nur jetzt rein innerweltlich, immanent irgendwie über Christus nachdenken, dann wären wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Liebe Freunde, es gibt ja koffeinfreien Kaffee. Es gibt alkoholfreies Bier. Aber es gibt kein ewigkeitsfreies christlichen Glauben. Sowas ist Quatsch. Das bringt nichts. Davon hätte niemand was. Und deswegen bleibt der Paulus dabei, Christus ist wirklich auferstanden, das ist nicht erlogen, das ist wahr. Und nun kenne ich euch ja hier insofern, dass ich sagen kann, die meisten hier, die hier so sitzen, die werden bestimmt dann den Kopf nicken und sagen, ja, Halleluja, so ist das, das ist wirklich wahr. Jesus ist auferstanden und es, mit dem Tod ist nicht alles aus. Wie beeinflusst das aber unser Leben? Wie wirkt sich das eigentlich aus? Diese Überzeugung. Und wie planen wir unser Leben, wenn wir doch alle sagen, ja, ja, mit unserem Tod ist nicht alles aus, dann geht's erst richtig los, fragt sich nur wo. Wer mit einer Ewigkeitsperspektive lebt, dessen Leben wird folgende Kennzeichen tragen. Erstes Kennzeichen: wachsende Liebe und Dankbarkeit Jesus gegenüber. So geistesgegenwärtig leben, und hier meine ich mit Geist den Heiligen Geist. Dass wir wissen, wow, Jesus ist nicht, sehen wir nicht, wir können den nicht mehr anfassen und so. Aber es ist ja nur ein Vorteil, weil dadurch Jesus durch seinen Heiligen Geist mit uns unmittelbar immer an jedem Ort Gemeinschaft hat. Jesus ist wirklich da. Der ist jetzt hier, seien wir ganz nüchtern. Ohne Jesus wäre das ja Quatschveranstaltung, was wir hier machen würden. Pure Heuchelei. Geistesgegenwärtig leben und auch Gottesdienst feiern und alles, was in unserem Leben dazu gehört. Also immer näher zu Jesus hinzukommen, ihn zu lieben, ihn wertzuschätzen, von ihm zu schwelgen, was Jesus alles gemacht hat, dankbar zu sein. Um seinetwillen können wir aufrecht durchs Leben gehen und haben diese weite Perspektive in unserem Leben. Grandios. Das liegt alles an Jesus. Also wachsende Liebe und Dankbarkeit, ein Kennzeichen dafür, wer mit Ewigkeitsperspektive lebt. Lernbereitschaft und Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung. Es liegt daran, weil Jesus ja versprochen hat, dass wir dass er uns vervollkommnet, prägt, beeinflusst. Und zwar so, dass wir im jüngsten Gericht, wie man es sagt, tadellos, ohne Tadel also, mit der Note 1, vor Gott stehen können. Durch die Vergebung all dessen, weswegen wir eine 6 verdient hätten. Also dieser Prozess, sagt Jesus, gehört dazu in unserem Leben. Solange wir leben, ist Jesus dabei, da uns zu helfen. Die Bibel nennt das Heiligung. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen heiligen Schein nach dem anderen über uns auftürmen, sondern dass wir zu ihm immer mehr gehören und dass er Einfluss nimmt, dass er uns prägen kann, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir sagen, wow, das ist ja gut, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern dass ich vorankommen kann in meiner ganzen Persönlichkeit, weil Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist mich in die Schule nimmt und ich lerne von ihm. Im Hebräer 12 steht es drin, jagt nach dem Frieden und der Heiligung, ohne die wird niemand den Herrn sehen. Und Heiligung ist kein Prozess von mir, dass ich eben den Heiligenschein schrubbe, sondern dass der Heilige Geist an mir, in mir arbeiten kann und in euch. Ein Kennzeichen von Leuten, die in Ewigkeitsperspektive leben, eine Lernbereitschaft, ein Wunsch, eine Erwartung, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wegen Jesus und dieser Heiligung. Und das dritte Kennzeichen hängt ganz stark mit dem zweiten zusammen. Demut und Bescheidenheit. Denn mein Wissen, mein Wollen, mein Können sind ja wirklich begrenzt. Das liegt eben daran, weil ich eben noch in dem Prozess bin, der Vervollkommnung durch Jesus bis zum Lebensende. Und solange ich ja noch lebe, das tue ich ja hier und ihr ja auch, bin ich eben noch nicht fertig. Ist Jesus noch nicht fertig mit mir? Und das macht mich demütig, macht mich bescheiden. Dass ich weiß, okay, ich kann noch nicht alles, ich muss auch nicht alles können und so. Es gibt Mut zur Selbstreflexion, wie ich mich weiterentwickle. Es gibt Freude über die Ergänzung durch andere, die schon was können oder was sind, was ich noch nicht bin. Und dann was manches ausgleichen, was bei mir eben noch mangelhaft ist. Demut und Bescheidenheit. Ein weiteres Kennzeichen ist eine sorgfältige private und berufliche Planung. Was lohnt sich eigentlich und was nicht? Und dass es nachhaltig wirkt. Denn wir leben ja in der Perspektive der Ewigkeit. Jesus sagt in der Bergpredigt mal, Leute, trachtet zuerst, also strebt das an, nach meiner Gerechtigkeit und dem Reich Gottes. Dann wird euch sonst alles andere zufallen, was eben privat und beruflich auch notwendig ist. Und da gibt es eine ganze Menge zu überlegen und zu planen. Wen heirate ich? Oder wenn ich schon geheiratet habe, wie führe ich meine Ehe? Was kaufe ich, ein Haus oder nicht? Was für ein Auto kaufe ich? Was will ich beruflich erreichen? Wozu lasse ich mich ausbilden? Wozu soll das dienen, was ich hier mindestens 8 Stunden am Tag immer wieder mache? Wie will ich mich da weiterentwickeln, weiterplanen? Wie viel Geld und Zeit investiere ich wo rein? Eine sorgfältige Planung. Hier für unser Leben hier in dieser Welt, das wir gestalten wollen. Als Lebenskünstler, als Meister des Lebens, die mit einer Ewigkeitsperspektive unterwegs sind. Sorgfältig zu planen. Unter dem Motto, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere zufallen. Das vorletzte Kennzeichen, also das vorletzte, das mir eingefallen ist, vielleicht fällt euch noch mehr ein, aber dann ist das dann auch Schluss mit meiner Aufzählung. Bereitschaft zum Loslassen. Wenn ich weiß, ich werde nach meinem Tod hinübergehen in die Ewigkeit. dann ist hier diese Zeit auf der Erde eine begrenzte Zeit, schön und gut, dass wir die haben, aber sie wird zu Ende gehen. Jeder wird hier sterben, das ist 100% sicher. Und da ist es gut, loslassen zu üben. Das ist jetzt ein Punkt für älter werdende Leute. Loslassen, einmal in Beziehungen vergeben und in materiellen großzügig sein. Man sagt ja so, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und man braucht auch keine Taschen. Da im Himmel gibt es eine ganz andere Währung. Und deswegen, was will ich alles behalten und bewahren oder zusammenschachern? Und auch in Beziehungen. Was habe ich alles für Vorwürfe gesammelt? Vorhaltungen, die ich anderen vorhalte, damit ich noch ein bisschen was für mich gewinne. Vergebung lässt es weg, unnötig sein. Loslassen üben, was die Beziehungen klar macht und leicht macht und eben auch das Materielle mit leichtem Gepäck zu reisen auf der Lebensreise. Und das letzte Kennzeichen, was mir eingefallen ist, Zufriedenheit mit den Lebensumständen. Warum? Weil ich mich in Gottes Hand und unter seiner Führung weiß. Kann man natürlich jetzt an Corona denken, dass man jetzt hier da unter den Corona-Beschränkungen leidet oder so, aber dass man irgendwie zufrieden ist und sagt, Mensch, okay, das ist die erste Pandemie, die wir jetzt hier so miterlebt haben. Bei anderen geht es zumindest noch viel schlimmer, die noch nicht mal die medizinische Grundlage haben. Aber ganz abgesehen von diesem Corona-Thema, jeder hat ja bestimmte Lebensumstände. Wie er aufgewachsen ist, wie viel, was er für eine berufliche Bildung haben könnte, wie gesund er ist oder krank er ist und so weiter und so fort. Und da kann sich trefflich drüber jammern lassen. Aber wer in der Ewigkeitsperspektive lebt, sagt, Gott hat diesen kleinen Abschnitt hier von diesem Wollknäuel ja bei mir im Blick gehabt. Und gibt mir diesen Abschnitt unter den Lebensumständen, dass wir hier auch in dem reichen Westen aufgewachsen sind und nicht in Armutsgegenden in Asien oder Afrika zum Beispiel. Und mit diesem kleinen Abschnitt will ich haushalten und darf zufrieden sein damit, wie ich hier lebe. Und auch bei den Punkten, die ich suboptimal finde, dass ich da diesen Frieden, damit Frieden schließe. Und merke, Gott lässt es mir wirklich gut gehen, insofern, dass er mich durchträgt und für die Ewigkeit bereit macht, weil da bin ich ja eh unbegrenzt. Egal, welche Beschränkungen ich hier noch haben muss. Also Zufriedenheit ist das letzte Kennzeichen von einem Leben, was mit Ewigkeitsperspektive zu tun hat. Ich habe das immer hier aufgeschrieben, Überblick. Der Ewigkeitssonntag heute bietet die Gelegenheit, neu mit der Ewigkeit zu rechnen. Und damit wir die bei Gott und nicht ohne Gott erleben, richten wir unser Leben konsequent auf Jesus aus, ihn zu lieben und ihm zu glauben, denn er ist wirklich auferstanden und dieses ewige Leben gibt es tatsächlich. Das ist wirklich wahr. Und da lohnt es sich, jetzt schon in dieser Zeit, sich darauf einzurichten. Dafür will ich jetzt beten. Jesus Christus, wir beten dich an als lebendigen Herrn. Deswegen beten wir auch, weil wir nicht nur fromme Selbstgespräche führen wollen oder uns selbst quasseln hören wollen, sondern weil wir wissen, du hörst zu und du erhörst uns. Und das ist eine echte, tragfähige, wohltuende Beziehung von dir zu mir und allen anderen hier. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du wirklich lebst und dass du jetzt hier bist und dass dein Wort trifft. Und ich bitte dich sehr, dass du uns jetzt betroffen machst, jedem und jeder, so wie er es braucht, damit wir noch konsequenter oder zielgenauer, punktgenauer unser Leben auf dich ausrichten und diese Ewigkeitsperspektive sinnvoll und gut ausnutzen. Amen.